Und das Thema heute Abend heißt, gibt es Gewissheit in religiösen Dingen? Nach dem, was ich Ihnen gestern Abend gesagt habe, gibt es in religiösen Dingen keine Gewissheit. Wir müssen besser fragen, gibt es im Christentum Gewissheit? Gibt es im Christentum Gewissheit? So würde ich es besser formulieren. Zunächst möchte ich mal sagen, dass wir Menschen von heute eigentlich komische Typen sind. Neulich gehe ich über die Straße und da treffe ich eine Frau mit ihrem Jungen. Da sage ich, guten Tag, wo gehen Sie hin? Da sagt die Frau, zum Arzt. Ich sage, warum gehen Sie zum Arzt? Da sagt die Frau, ja wissen Sie, wenn der Junge den Arm hoch tut, dann tut ihm das immer so weh. Ja, ich sage, lass ihn doch den Arm unten lassen, dann tut's nicht weh. Da sagte ich, ja, wissen Sie, man möchte doch wissen, ob's was Schlimmes ist. Da dachte ich, sehen Sie, wenn einer bloß ein kleines Wehwehchen hat, der stabilste Mann, dann rennt er zum Doktor, er will genau wissen, wo er dran ist, nicht wahr? Tut hier so weh. Herr Doktor, tut hier so weh. Habe ich Krebs oder habe ich nur eine kleine Verrenkung? Man will wissen, wo man dran ist. So ist es nicht nur auf dem Gebiet, also unseres Körpers, sondern wir haben das auf allen Gebieten. Wir wollen wissen, wo wir dran sind. Ich hörte neulich folgende nette Geschichte. Bei uns im vornehmen Viertel von Essen sucht eine Familie ein Hausgehilfin. Dann meldet sich eine. Und, ja, was verdiene ich denn? Ja, sagt die Frau, Sie haben also eigenes Zimmer, fließend, warm und kalt Wasser, Fernsehapparat, Musiktruhe, einmal die Woche ganz frei, freie Station. Ja, ja, sagt das Mädchen, ja, schön und gut, ich will wissen, was ich verdiene. An Bargeld. Ja, sagt die Frau, also, was wir außerdem allem dann kriegen, da müssen wir uns mal einigen, wir müssen mal sehen, was sie leisten. Nee, sagt das Mädchen, die Stelle nehme ich nicht an. Die Stelle nehme ich nicht an. Ich möchte von vornherein wissen, was ich kriege. Hast du recht? Sicher hast du recht, nicht? Sehen Sie, wir wollen wissen, wo wir dran sind. Wir wollen wissen, was hier im Portemonnaie drin ist, nicht wahr? Da dulden wir keine Ungewissheit. Auf allen Gebieten wollen wir wissen, wo wir dran sind. Nur auf dem allerwichtigsten Gebiet, nämlich Gott gegenüber, dem lebendigen Gott gegenüber, da halten wir es aus in einer merkwürdigen Unklarheit. Ich bin überzeugt, wenn ich durch die Kirche gehe und frage, sagen Sie jetzt mal, bitte auf Ja und Nein, lebt Gott oder lebt Gott nicht? Dass der dritte Teil sagt, ja, genau weiß man es nicht. Und wenn ich die gläubigen Christen frage, sind sie ein Kind Gottes? Können Sie sagen, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht? Ja, ich hoffe doch. Verstehen Sie, komisch, auf Gott gegenüber, da haben's Christen und Heiden erträglich gefunden, in großer Ungewissheit und Unsicherheit zu leben. Jedes Bewegchen am Körper muss genau festgestellt werden, was es ist. Portemonnaie muss alles klar sein, aber Gott gegenüber? Ich hätte Schriesheim gehen und die Männer jetzt mal ansprechen könnte, die nicht gekommen sind heute Abend. Dann sagen sie, glauben Sie, dass ein Gott lebt? Ja, wird wohl einer sein. Gehören Sie ihm? Weiß ich nicht. Sehen Sie, welche unerhörte Unklarheit stabile, richtige Männer auf dem Gebiet sich leisten, Das erlebte neulich einer meiner jungen Freunde. Der ist Student und verdient sich sein Geld auf dem Bau, so als das Hilfsmaurer, nicht? Die verdienen ja da ihr Geld, wo sie ein Semester mit studieren. Und der junge Mann arbeitet also auf dem Bau und eines Tages kommen die Kollegen dahinter, dass er in der evangelischen Jugendarbeit mitarbeitet. Mensch, geht's los. Du bist ja bei dem Pastor Busch. Ja. Und geht ein ungeheurer Spott los. Da gehst du wohl sonntags in die Kirche. Sicher. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag bist du wahnsinnig. Nee, sagte ich, geh sogar in der Woche noch in die Bibelstunde. Mensch, du musst verrückt sein. Und dann geht es los. Die Pfaffen, die machen Leute bloß dumm und die verdienen im Monat, ich weiß nicht, 2 Millionen oder 8 Millionen oder so, nicht wahr? Und das ganze Christentum hat versagt und hat 2000 Jahre Zeit gehabt und hat versagt und außerdem ist die Bibel ein großer Unsinn und kurz, es geht ein riesiger Spott über den jungen Mann an. Der hat ein Fell wie ein Elefant und lässt das also über sich hinunterrieseln. Und wie die Brüder fertig sind, da sagt er, tja, wo ihr so zum Christentum steht, da kann ich ja wohl annehmen, dass ihr alle aus der Kirche ausgetreten seid. Schweigen in der Runde. Und dann sagt einer, so ein Alter, was heißt aus der Kirche ausgetreten, Mensch? Ich glaube auch an Herrgott. Du tust, als wenn du allein ein Christ wärst. Ich bin auch ein Christ, ich glaube auch an Herrgott. Das sagen die anderen, überhaupt diese Art von dir, dass du dich besser fühlen willst wie wir. Wir sind auch Christen. Wir glauben auch an Herrgott. Und plötzlich war der ganze Spieß rumgedreht. Auf einmal schrien sie unisono, wir glauben auch an Herrgott, wir sind auch Christen. Mein Freund sagt, wie sie fertig sind, ja, warum verspottet ihr mich denn? Ach, du machst einen bloß verrückt, mit dir kann man nicht reden. Verstehen Sie? Stabile Männer, die auf einen Satz 3 Flaschen Bier austrinken können auf dem Bau, wenn sie ordentlich geschwitzt haben, spotten zuerst mit großem Getöse übers Christentum. Als man sagt, Mensch, dann mach doch endgültig Schluss, sagen sie, Moment mal, ich bin auch ein Christ. Könnte in Schriesheim genauso passieren, nicht wahr? Oder in Weinheim, die Geschichte. Ist das nicht erschütternd? Auf dem Gebiet erlaubt man sich die größte Ungewissheit, die größte Unsicherheit. Auf allen Gebieten wollen wir wissen, wo wir dran sind. Nur Gott gegenüber, da bleibt alles offen, da sind wir bald christlich, bald heidnisch. Wenn die Nazis kommen und sagen raus, dann tritt alles der Kirche aus. Wenn dann wieder 45 Konrad kommt, dann tritt alles wieder rein, nicht wahr? Wenn eines Tages die Roten kommen, wieder raus. Alles ist im Fluss, nur keine Sicherheit, nicht wahr? Jetzt, meine Freunde, habe ich recht. Und ich fürchte, dass die allermeisten von Ihnen auch in dieser Ungewissheit und Unsicherheit leben. Und Unklarheit. Jetzt ein zweites. Sie werden mir entgegnen. Vielleicht ganz erstaunt. Ja, Pastor Busch, hat es denn der christliche Glaube wirklich mit Gewissheit zu tun? Ist das nicht gerade der Witz beim Christentum, dass man da nichts weiß und alles bloß glauben muss? Vor kurzem sagte mir ein Mann wieder einmal den schönen Satz, den ich in meinem Leben vielleicht 10.000 Mal gehört habe. Wissen Sie, dass 2 mal 2 4 ist, das weiß ich. Aber im Christentum, da weiß man nicht, da muss man eben glauben. Da ist also die Vorstellung, dass 2 mal 2 4 ist, das weiß ich ganz sicher. Aber die christlichen Dinge, da muss ich meinen Verstand in den Koffer packen, nicht, in der Garderobe abgeben und einfach so ins Ungewisse, Unbestimmte irgendetwas glauben. Wer ist die Überzeugung von den meisten? Oder, da steht einer vor mir und sagt, ja, Pastor Busch, ihr Christen seid euch ja selber nicht einig. Nicht wahr, da gibt's Katholiken und da gibt's Evangelische und Lutheraner und Reformierte und Baptisten. Wer hat denn recht, Mensch, da hat ja kein Mensch eine Ahnung, was richtig ist. Ich glaube, dass die ganze Christenheit im Grunde überzeugt ist, dass christlicher Glaube das Ungewisseste und Unsicherste ist, was es gibt. Und sehen Sie, das ist ein riesengroßer Unsinn. Und was ich jetzt sage, das bitte ich, nehmen Sie es mit. Ich muss Sie bewundern, dass Sie bei der schwülen Temperatur gekommen sind. Und ich kann mir denken, dass also Ihnen sehr warm ist hier. Und Sie haben tagsüber gearbeitet, schlafen Sie vielleicht leicht ein. Deshalb bitte ich Sie, nehmen Sie die nächsten Sätze jetzt ganz wach in sich auf. Sehen Sie, was Christentum ist, das erfahre ich doch nur aus dem Neuen Testament, oder nicht? Da darf ich nicht Herrn Schulz und Herrn Meier fragen, da gucke ich ins Neue Testament. Und da ist jede Zeile erfüllt mit strahlender Gewissheit. Und bitte nehmen Sie mir das ab. Es ist lächerlich, dass die Christenheit so in Unklarheit lebt. Aber am Christentum liegt das nicht. Nein. Das ganze Neue Testament ist erfüllt mit strahlender Gewissheit. Ich will Ihnen das kurz zeigen. Da ist eine ganz große Gewissheit, dass Gott lebt. Nicht ein höheres Wesen, nicht eine Vorsehung, nicht ein Schicksal, nicht ein Herrgott, sondern Gott, der Vater Jesu Christi, ist da. Und woher wissen wir das? Er hat sich in Jesus geoffenbart. Nun wissen wir das hundertprozentig. Es gibt so ein Lied. Gott lebt. Ausrufezeichen. Sein Name ist Leben und Stärke. Er heißt der Seinigen Sonne und Schild. Gott lebt. Sein Name gibt Leben und Stärke. Gott lebt. Schlagen Sie die Bibel auf, wo Sie wollen. Da werden nicht religiöse Probleme gelöst, sondern bezeugt, Gott lebt. Gott lebt, der sich geoffenbart hat in Jesus. Und der Mensch, der ohne Gott lebt, der lebt schräg, verkehrt, falsch, der ist so närrisch wie einer, der beim dicksten Verkehr über die Autobahn geht und sagt, was geht mit dem Verkehr? Lauter Gewissheit in der Bibel. Da ist ebenso die Gewissheit, dass dieser Gott, der Völker vernichten kann, der Gericht halten wird, dass er mich brennend liebt. Das wird nicht vermutet, sondern, lesen Sie mal Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes kam in Jesus zu uns. Da vermuten wir nicht, dass Gott uns liebt, das wissen wir. Da ist ein Mann namens Paulus, den haben sie eines Tages verhauen, völlig ungerecht, mit gegeißelt und dann in ein scheußliches Gefängnis geworfen, mit seinem Kollegen zusammen. Um die Mitternacht fangen die beiden an zu singen. Sind die verrückt geworden? Nein, im Gegenteil. Sie halten es nicht mehr aus vor Freude an der Liebe Gottes, die in Jesus kam, müssen sie singen. So gewiss ihnen das. Da könnte einer sagen, ja, ihr liegt im Gefängnis, seid ihr denn wahnsinnig? Wo ist die Liebe Gottes? Er hat uns in Jesus geliebt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Müssen wir singen vor Freude. Kennen Sie das? Haben Sie eine Ahnung von? Haben Sie da eine Ahnung von? Es ist gewiss, dass Gott lebt. Es ist gewiss, dass Gott mich liebt. Die Menschen der Bibel sind gewiss geworden, dass sie ihm gehören. Da sagt einer im 51. Psalm, er wird mich erlösen von der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Wie ich hoffe, ich werde mal selig oder so. Ich weiß, er hat mich angenommen. Oder, ich zitiere nur so, er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Wir haben eine Existenzveränderung erlebt durch Jesus und wir wissen das. Oder wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Wir wissen. Können Sie das sagen? Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Bibel ist voll von lauter Gewissheit. Woher kommt in unserem Volk dieser unsinnige Satz? Das 2 mal 2 ist 4, ist weiß ich, aber am Christentum muss ich glauben. Das 2 mal 2 ist 4 weiß ich, aber dass Gott lebt, weiß ich noch viel gewisser. So sagt die Bibel. Das 2 mal 2 ist 4, ist weiß ich, aber dass ein Jesus uns lieb hat, das weiß ich noch viel gewisser. Und die Menschen der Bibel, die sich bekehrt haben zum lebendigen Gott, die sagen, dass 2 mal 2 ist 4 ist, das wissen wir. Aber dass wir Kinder Gottes geworden sind, das wissen wir noch viel gewisser. Jetzt frage ich Sie, wo findet man in der heutigen Christenheit eine solche strahlende Gewissheit? Wo? Und daran merken Sie, dass wir ein bisschen weit vom Neuen Testament weggekommen sind. Und da müssen wir wieder hin zurück. Wissen Sie? Hören Sie doch auf mit so ein bisschen Christentum. Also, wissen Sie, es lohnt sich nicht, ein bisschen Christentum zu haben. Es lohnt sich nur, wirklich einen neutestamentlichen Christenstand zu haben. Das lohnt sich. Gewiss sein, dass man ein Kind Gottes ist, gerettet ist, versöhnt ist, den Heiligen Geist hat. Es wissen, das lohnt sich. Alles andere lohnt sich nicht. Und sehen Sie, dieselbe strahlende Gewissheit klingt uns entgegen aus dem ganzen Gesangbuch. Ich will nur mal so zitieren. Nun weiß und glaub ich's feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Ich habe das meine Konfirmanden immer so aufsagen lassen. Nun weiß und glaub ich's feste. Und bei der Konfirmandenprüfung, da brüllten so los, dass alle Eltern zusammenzuckten und guckten auf. Ich wollte das Ihnen gern beibringen. Christenstand ist nicht ein Wandern im feuchten Nebel, sondern wirklicher Christenstand ist ganz feste und strahlende Gewissheit. Oder der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Oder? Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Staub und Rauch verweht. Ah, meine Freunde, das möchte ich den Weltmenschen sagen und allen Halbbekehrten und halben Christen. Christenstand hat's nicht mit Ungewissheit und Unsicherheit zu tun. Nehmen Sie mal ein solches Wort. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Jetzt sehen Sie, das gibt ein anderes Bild, als man für gemeinhin hat. Nicht? Sehen Sie, das kommt daher, dass man das Wort Glaube so verkehrt versteht. Also, da treffe ich einen auf der Straße, meine Uhr ist stehen geblieben. Ich sage, verzeihen Sie, wie viel Uhr ist es? Sagt er, ich glaube, es ist jetzt 3:30. Das heißt so viel wie genau weiß ich es nicht. Man hat also aus dem Wort Glaube gemacht etwas, was man nicht ganz genau weiß. Und das Gegenteil ist richtig. Christlicher Glaube ist feste Gewissheit. Und jetzt lassen Sie mich nochmal anders sagen. Festeste Gewissheit, dass objektiv. Gott lebt. Und seine Offenbarung in Jesus Wahrheit ist, auch wenn die ganze Welt sie ablehnt. Dass Jesus zur Versöhnung starb und Sünder errettet und den Körper von Gebrauch macht, ist das wahr. Dass Jesus von Toten auferstanden ist, der Glaube weiß das, todsicher. Wenn 10.000 Professoren aufsteigen und erklären einem gläubigen kleinen Jungen, dass Jesus nicht auferstanden ist, nicht, dann sagt er am Schluss, verehrte 10.000 Professoren, ich sage mit Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So spricht der Glaube. In großer Gewissheit. Ich habe mal eine nette Geschichte erlebt. Ich war in einem badischen Regiment im Ersten Weltkrieg. Bei den 50er in Karlsruhe. Und da waren wir mal in Ruhestellung, da hatte der Großherzog, damals gab es noch einen Großherzog, die ganz Alten erinnern sich, der hatte Geburtstag. Und da haben wir dem Großherzog Geburtstag zu Ehren eine Parade gemacht. Wurde furchtbar gebimst, da konnte ich meine Beine noch so hochwerfen. Und mit dem Säbel haben wir rumgefuchtelt, wir Leutnants, war alles dran. Und hinterher, wie die herrliche Parade mit Schinkdara und Bumsasa vorüber war, da zog das Offizierscasino ins Offizierskorps ins Casino. Und da war Besprechung. Und da verkehrt sich nicht, da gab es eine köstliche Geschichte. Da sagt der Kommandeur zu einem Oberleutnant, hören Sie mal, Herr Oberleutnant Schneider, ich muss leider bemerken, Sie haben einen falschen Tritt gehabt. Da richtet er sich auf und sagt, verzeihen, Herr Major, das ganze Regiment hat einen falschen Tritt gehabt. Ich habe einen richtigen gehabt. Und da habe ich gedacht, das ist ein stolzes Wort. Und meine Freunde, so spricht der Glaube. So spricht der Glaube. Und wenn die ganze Welt ihm widerspricht, dann sagt der Glaube, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, woran ich glaube. Und wenn sie mich überschütten mit einer Kirche voll wissenschaftlichen Widerlegung, dann sage ich, ich weiß es besser. Und wenn die ganze Welt abfiele, dann würde ich sagen, die ganze Welt hat einen falschen Tritt, ich habe einen richtigen. So spricht der Glaube. So gewiss ist er. Meine Freunde, so gewiss ist ein christlicher Glaube, wie er mir im Neuen Testament entgegentritt. Und nun muss ich Sie fragen, haben Sie sowas schon? Fehlt's noch? Oh, wenn Sie heute Abend alle nach Hause gingen und sagten sich, ich habe gemeint, ich wäre ein Christ, aber ich bin keiner. Bei mir ist ja noch alles unklar. Dann habe ich nicht umsonst gepredigt. Ich erinnere mich an eine Freizeit, die ich mal mit jungen Männern in Holland hatte. Nachts um 2 klopft's an meine Stubentür. Ich mache auf, da steht die ganze Gesellschaft in Schlafanzügen. Was wollt ihr? Und da sagt einer, wir haben geglaubt, wir wären Christen. Jetzt haben wir gemerkt, wir sind's nicht. Und das hat sie so unruhig gemacht, dass sie nachts um 2 Klarheit haben wollten. Das ist schon was wert, wenn wir mal sehen, dass unser ganzer Christenstand ja weit entfernt ist von dem, was uns im Neuen Testament gezeigt wird. Da ist strahlende Gewissheit. Spurgeon hat es einmal so ausgedrückt. Spurgeon war ein englischer Erweckungsprediger, ein gewaltiger Prediger. Der sagte so, der Glaube ist ein sechster Sinn. Sehen Sie, wir haben 5 Sinne, um diese Welt zu sehen. Sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen. Ja, das sind die 5 Sinne, mit denen wir diese dreidimensionale Welt erkennen können. Und ein Mensch, der also nicht erleuchtet ist, der sagt, wo soll Gott sein? Ich sehe ihn ja gar nicht. Und Jesus, ich sehe ihn auch nicht. Ich glaube das alles nicht mit Auferstehung und seinem Kreuz. Und wenn uns nun Gott durch seinen Heiligen Geist Erleuchtung gibt, darauf kommt es an, dann kriegen wir einen sechsten Sinn. Dann haben wir nicht bloß sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen, dann haben wir einen sechsten Sinn, der die andere Welt erkennt. Dass ich das ewige Leben, dass ich dich, der du ein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Sechster Sinn. Glaube ist Gewissheit. Ich habe so viele Vorträge gehabt, ich weiß jetzt nicht genau. Habe ich Ihnen mal hier die Geschichte erzählt von dem Großindustriellen? Da war ich kurz vor meiner Abreise in Essen bei einem großen Mann der Industrie. Ein hohes Bürohaus, wissen Sie, so Turmhaus. Und irgendwo rings von Glas umgeben, wo man über halbe Stadt Essen sieht. Da ging es durch ein Vorzimmer, noch ein Vorzimmer, noch ein Vorzimmer, noch ein Vorzimmer. Und dann kam eine Polstertür und dann kam er. Und dann saß ich also ihm gegenüber und was ich von ihm wollte, das war bald erledigt. Und dann kam er so ins Gespräch. Sagte, interessant, mal so ein Pfarrer bei sich zu haben. Sicher, sage ich, das ist toll interessant. Er sagte, sagen Sie mal, ich habe da so je und dann nach dem Kriege mal so Tagungen mitgemacht. Aber ich habe doch den Eindruck, ich habe gute Nerven. Ich habe den Eindruck, sagt er, dass das Christentum doch eine sehr unklare Sache ist. Sehen Sie, man hat uns Vorträge gehalten über das Thema der Christ und die Wirtschaft. Der Christ und die Aufrüstung, der Christ und die Abrüstung, der Christ und das Geld und der Christ und seine Großmutter und so. Aber, sage ich, es gibt doch so Vorträge über all das, ne? Christ und sein Gesangbuch, der Christ und seine Kirche. Aber sagt er, man hat mir gar nie gesagt, was ein Christ ist. Das wissen die Leute offenbar selber nicht. Da sitze ich also nun in diesem schönen Büro und kriegt das so vor die Stirn gesagt. Vor die Schwarte, sagt man bei uns. Vor die Stirn gesagt. Das wissen die Leute selber nicht. Oh, sage ich, Sie irren. Können Sie mir sagen, was ein Christ ist? Können Sie mir sagen? Können Sie mir sagen, was ein Christ ist? Oh ja, sage ich, das möchte ich Ihnen klipp und klar sagen. Das ist nichts Unklares. Also hat er, die einen sagen, ein Christ ist, wer mit der Polizei nicht in Konflikt kommt, und der andere sagt, ein Christ ist, wer an Gott glaubt, und der dritte ist sagt, ein Christ ist, wer kirchlich getauft und beerdigt ist. Was ist ein Christ? Ich sage, Herr Generaldirektor, ich werde es Ihnen sagen. Setzen Sie sich hin, halten Sie sich gut fest. Antwort ohne Horn und Zähne. Ganz klare Sache. Gar nichts Ungewisses. Ein Christ ist ein Mensch, der aus Herzensgrund sagen kann, ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, mein Herr ist. Kennen Sie diesen Satz? Oder haben Sie den reformierten Katechismus hier? Lernen Sie den reformierten Katechismus? Lutherischen? Haben Sie die Erklärung mal gelernt? Gut, sage ich. Sie gucken mich so entgeistert an. Also ein Christ ist, der sagen kann, ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen, unverdammten Menschen erlöst hat. Herr Generaldirektor, verlorenen, unverdammten Menschen, da nickt er. Er verstand das. Gab er zu, das sind wir. Gut sei, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Erworben und gewonnen. Der Generaldirektor, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Herr Generaldirektor, von der Gewalt des Teufels. Er nickt. Davon kennt er einiges. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. und seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei. Sehen Sie, wer das sagen kann, Eigentum Jesu, er hat mich erkauft von Sünde, Tod und Hölle. Durch sein Blut, ich weiß es. Ich bin jetzt sein Eigen. Wer das sagen kann, der Generaldirektor, der ist ein Christ. Das ist eine große Gewissheit. Und da ist ein Augenblick Stille in dem Büro und dann sagt er, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Da habe ich ihm gesagt, hören Sie, ich erfahre eben von Ihrer Sekretärin, dass Sie auf Urlaub fahren. Ich schicke Ihnen heute Nachmittag ein neues Testament zu und das werden Sie mitnehmen. Und jeden Tag ein Stückchen im Johannesevangelium lesen und darüber beten. Dann kommen Sie dahin. Möchte ich Ihnen auch sagen, ja? Wer nicht jeden Tag seine stille Viertelstunde hat mit dem Neuen Testament und ein bisschen liest im Johannesevangelium oder Lukasevangelium und darüber betet, mit dem sein Christentum ist überhaupt nichts los. Da kriegen Sie Klarheit. Also ist Ihnen deutlich. Der Satz 2x2 ist 4, das ist gewiss, aber Christentum ist alles unklar, ist blödsinniger Unsinn. Ich hätte es gerne stärker ausgedrückt, aber Sie haben nicht so gute Nerven. Nee. Aber Sie verstehen mich. Der Christenstand, wie er mir im Neuen Testament entgegentritt, ist Gewissheit, dass die objektiven Wahrheiten wahr sind. Und das subjektiv, ich es im Glauben ergreifen darf und errettet werden kann und weiß es dann auch. Und meine Freunde, diese ganze unsichere Christenheit, das sind ja gar keine Christen. Wenn ich jetzt durch die Reihe ging und sage, Moment mal Mutti, wenn Sie heute Abend überfahren werden und sind tot, kommen Sie in den Himmel, dann kriege ich zu hören, ja ich hoffe doch. Ach, Mutti, das muss man wissen. Finden Sie nicht? Ich könnte nicht leben, wenn ich nicht wüsste, ob er mich angenommen hat. Da frage ich einen jungen Menschen, hast du Jesus lieb? Ja. Hat er dich angenommen? Bist du sein Eigentum? Ja. Ich weiß nicht genau, es ist noch so viel Kampf da. Oh Mann, sage ich, so könnte ich nicht leben. Das muss ich wissen, ob er mich angenommen hat. Ihr unsicheren Christen, die ihr nicht mal wisst, ob Gott da ist oder nicht, die ihr über euer Geldverhältnis genau Bescheid wisst, über Gott aber nicht, ihr seid ja gar keine Christen. Nach dem Neuen Testament sind das Christen, die sagen können, ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr geworden ist. Ich muss noch eine schöne Geschichte erzählen, die kennen Sie vielleicht, die der General Fieban mal erzählt hat. Der erzählte, wie er mal im Manöver durch den Wald geritten ist und da ist er an einem Baum hängen geblieben, hat sich einen Winkel in Loch in Rock gerissen. So ein Loch. Und das ist für so ein Major oder Oberst, was er war, nicht schön. Und als er abends in so ein Quartierdorf reitet, sitzen auf so einem Mäuerchen ein paar Soldaten. Und da hält er sein Pferd an und ruft darüber, ist unter euch ein Schneider? Und da flitzt einer ran und baut sich auf und sagt, jawohl, Herr Major, ich bin Schneider. Da sagt der Major, dann kommen Sie gleich mal in mein Quartier im Gasthof zum Lamm und flicken Sie meinen Rock. Da sagt der Soldat, das kann ich aber nicht. Wieso können Sie das nicht? Sie sind doch Schneider. Verzeihung, Herr Major, sagt er, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und da hat der General von Fieban so schön dazu gesagt, so können wir von den allermeisten Christen sagen, im Fragebogen Religion, christlich, evangelisch. Ich heiße ein Christ, aber ich bin kein Christ. Oh, erbärmlicher Zustand. Und gefährlicher Zustand, meine Freunde, weil man ja dann überhaupt noch gar nicht errettet ist. Und nun muss ich noch einen Schritt weitergehen. Oh, die Zeit vergeht. Ich rede zu lang und das merkt man, dass ich alt werde. Meine Freunde, Sie werden mich fragen, wie kommt man zu solcher Gewissheit? Nun, da wäre viel zu sagen. Bitten Sie Gott darum. Fangen Sie an, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Jeden Tag eine stille Viertelstunde. Aber ich möchte Ihnen ein Wichtiges jetzt sagen. Man kommt zur Glaubensgewissheit nicht über den Verstand, sondern übers Gewissen. Ich bin an einer sehr wichtigen Sache, bitte ihr Männer namentlich, hört mir gut zu. Man kommt zur Glaubensgewissheit nicht über den Verstand, sondern übers Gewissen. Also sehen Sie, wenn man heute mit Männern ins Gespräch kommt übers Christentum, dann fangen sie an, ja Herr Pastor, ich kann nicht gut glauben, in der Bibel sind so Widersprüche. Widersprüche? Ja, da wird zum Beispiel erzählt, Adam und Eva hatten zwei Söhne, Kain und Abel. Kain schlug den Abel tot, da war er allein noch übrig. Und da ging er in fremdes Land und suchte ein Weib. Ja, wenn das die einzigen Menschen waren, da konnte er doch keine Frau suchen da. Herr Pfarrer, das kann ich gar nicht verstehen. Haben Sie die Geschichte auch schon gehört? Mit dieser Geschichte retten sich die deutschen Männer vor Gott. Ich pflege in solchen Fällen zu sagen, das ist ja interessant, hier haben Sie eine Bibel. Wo steht das eigentlich? Kain ging in fremdes Land und sucht ein Weib. Wo steht denn das? Dann kriegen Sie so Köpfchen. Ja, ich sage, Mensch, wenn Sie die ganze Bibel ablehnen, durch die Tausende von gescheiten Leuten zum Glauben gekommen sind, und Sie wollen noch gescheiter sein, dann werden Sie ja wohl studiert haben. Wo steht das eigentlich? Ja, dann stellt sich raus, Sie wissen es nicht. Und dann schlage ich Ihnen auf, das steht da gar nicht. Das steht da gar nicht. Sondern das steht, Kain ging in ein fremdes Land und erkannte sein Weib. Hat er mitgenommen. Hat er mitgenommen. Wer war denn die Frau? Das heißt vorher, dass Adam und Eva viele Söhne und Töchter hatten. Das war eine Schwester. Steht in der Bibel ausdrücklich, Gott wollte, dass von einem Geschlecht alle Menschengeschlechter abstammen, mussten sie erst die Geschwister heiraten. Später verbot Gott die Geschwisterehe. Alles klar? Alles klar. Ich sage, ihr ganzes dummes Geschwätz fällt in sich zusammen. So, jetzt passt auf. Ist der Mann jetzt zum Glauben gekommen? Ach, keine Rede. Er hat sofort eine neue Frage bereit. Herr Pastor, sagen Sie mal, und dann geht's weiter. Und da wird deutlich, ich könnte so einem Mann 100.000 Fragen beantworten und er ist nachher noch genauso verfinstert wie vorher. Der Glaube kommt nicht durch den Verstand, sondern durchs Gewissen. In Essen ist einer meiner Vorgänger ein Pfarrer Dammann gewesen, ein gewaltiger Erweckungsprediger. Zu dem kam mal ein junger Mann und stellte die Fragen nach Kains Weib und also Zeug. Und da hat Dammann das vom Tisch gewischt und gesagt, junger Mann, Jesus Christus ist nicht gekommen, um spitzfindige Fragen zu beantworten, sondern um Sünder selig zu machen. Und wenn Sie mal armer Sünder sind, dann kommen Sie wieder. Wollen Sie diesen Satz mitnehmen? Ich habe Ihnen neulich schon mal gesagt, Jesus Christus ist nicht gekommen, um spitzfindige Fragen zu beantworten, sondern um Sünder selig zu machen. Leute mit unruhigem Gewissen, Leute, die wissen, mein Leben stimmt nicht, ich werde mit mir selber nicht fertig, die können an Heiland Glauben lernen. Da kommt der Verstand hinterher. Und sehen Sie, ich habe eine Geschichte erlebt, ich muss Ihnen gerade noch mal eben erzählen. Da komme ich in ein Krankenzimmer rein, wo 6 Männer lagen. Und wie ich reinkomme, dann empfangen sie mich freudig. Ach, Herr Pastor, wie schön, dass Sie kommen. Wir haben eine Frage. Wo sage ich, eine Frage? Was für eine Frage? Und ich merke Ihnen an, dass Sie jetzt so eine Falle für mich haben, wissen Sie? Und da sagt einer unterm Spannung der anderen, Sie glauben doch, dass Gott allmächtig ist. Ja, glaube ich. kann ihr Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr aufheben kann? Ist Ihnen der Witz klar? Sage ich, ja, ist Gott nicht allmächtig, sage ich, nein, ist er auch nicht allmächtig. Kann ihr Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht aufheben kann? Einen Moment überlege ich, soll ich ihm das erklären? Und dann kam es zu dumm vor. Da sage ich, junger Mann, jetzt will erst ich erst eine Frage stellen. Haben Sie wegen diesem Stein schon mal schlaflose Nächte gehabt? Schlaflose Nächte, sagt er, nee. Da sage ich, sehen Sie, seit ich 60 geworden bin, muss ich meine Kräfte sparen und da kann ich bloß noch Fragen beantworten, worüber die Leute schlaflose Nächte haben. Junger Mann, sage ich, seien Sie doch so gut und sagen Sie mir, worüber haben Sie schlaflose Nächte? Und darauf sagt der Junge prompt, ach, die Sache mit meinem Mädel, die erwarten Kinder, wir können doch nicht heiraten. So, sage ich, darüber haben Sie schlaflose Nächte. Ja, so, sage ich, lassen Sie doch davon reden. Ja, sagt er, hat denn das mit dem Christentum zu tun? Oh, sage ich, Mensch, die Sache mit dem Stein hat nichts mit dem Christentum zu tun, aber die Sache, sehen Sie, Sie sind schuldig geworden. Sie haben Gottes Gebot übergetreten. Haben ein Mädchen verführt. Und jetzt überlegen Sie, wie Sie durch größere Sünde sich wieder retten könnten. Sehen Sie, Sie sind festgefahren in Schuld und Sünde. Sie können nur geholfen bekommen, wenn Sie umkehren zum lebendigen Gott und Buße tun und sagen, ich habe gesündigt. Und da ist ein Heiland da, der kann Ihnen zurechthelfen. Der junge Mann hörte zu, der war in großer Not. Und auf einmal ging ihm auf, Jesus kann mir helfen. Hier war eine Rettung für mein verkorkstes Leben. Und verstehen Sie, er wollte über den Verstand gehen, das war alles so dummes Zeug. Aber als sein Gewissen angerührt wurde, da wurde es auf einmal heller. Ist Ihnen deutlich, wir kommen zur Gewissheit, das heißt, nicht über Beantwortung von spitzfindigen Fragen, sondern indem wir unserem Gewissen Recht geben und Gott einmal sagen, ich habe gesündigt. Dann geht ein der Heiland auf, der am Kreuz hängt. Und dann kann man erfahren, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann kann man erfahren, du bist angenommen. Übers Gewissen geht der Weg und nicht über die Vernunft. Und nun muss ich schließen. Ich erzähle zum Schluss eine kleine biblische Geschichte. Sehen Sie, wenn man zur Gewissheit des Heils kommen will, dann muss man etwas riskieren. Darf ich mal so ausdrücken? Etwas riskieren. Es sind hier bunte Glasfenster. Bitte gucken Sie mal am hellen Tage die Glasfenster von außen an. Da sehen Sie so schwarz aus wie jetzt. Erkennen Sie kaum was. Wenn Sie aber in die Kirche reingehen, dann leuchten die auf einmal. Und genauso ist mit dem christlichen Glauben. Solange ich ihn von außen angucken will, kapiere ich einfach nichts. Sehen Sie, ist alles dunkel. Ich muss reingehen. Ich muss es mit Jesus wagen. Ich muss mich diesem Heiland geben. Ich muss reingehen in den Bau. Dann ist alles klar. Ist ein Schritt gewesen, der mich vom Tode zum Leben brachte, in die Arme Jesu. Und da verstand ich mit einem Schlag das ganze Christentum. Verstehen Sie, nicht von außen kann man es ansehen, muss einen Schritt hinein tun. Und nun die biblische Geschichte. Da hat der Herr Jesus mal gepredigt und Tausende hörten ihm zu. Und auf einmal sagt er ein schreckliches Wort. So wie ihr seid, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ihr müsst wiedergeboren werden. Eure Natur, auch die beste, taugt nicht ins Reich Gottes. Und da stehen hinten ein paar Männer und sagen, komm, wir gehen. Das ist ja unverschämt, was der sagt. Und da gehen die drei Männer. Und da sehen die sechs Frauen und sagen, die Männer gehen, komm, gehen wir auch. Da gehen die Frauen auch. Da sahen ein paar Jungs, die Männer gehen, komm, gehen wir. Und auf einmal bröckelt's ab. Es muss schrecklich sein. Also stellen Sie mal vor, während meiner Rede stünden Sie auf und alle Dinge werde ich weg und auf einmal bleibe ich übrig mit meinem Essener Jungen. Während meiner Predigt. So war das. Schrecklich. Und auf einmal ist Jesus allein, die Tausende sind weggelaufen, während er spricht. Sie wollen es nicht mehr hören. Und da stehen bloß noch die 12 Jünger. Wenn ich der Herr Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, auch bleibt ihr doch wenigstens da. Verlasst ihr Treuen mich nicht. Mein Heiland macht's anders. Wissen Sie, was er sagt? Er sagt, ihr dürft auch gehen, wenn ihr wollt. Es gibt im Reiche Gottes keinen Zwang. Das einzige Reich, wo es keine Polizei gibt und keine Gesetze. Ihr dürft auch gehen. Das Reich Gottes ist das Freiwilligste, was es gibt. Ihr dürft gehen, bitte. Die Jünger hat's gezogen, wenn 6000 Menschen weglaufen, da läuft man gern mit, nicht? Und so wären die Jünger gern schon mitgelaufen. Und Jesus sagt, bitte, ihr dürft. Er macht ihnen die Türen weit auf. Ihr dürft auch, ihr dürft verloren gehen, ihr dürft gottlos sein, ihr dürft die Hölle, was ihr wollt. Und da steht der Petrus da und überlegt einen Augenblick. Wohin soll ich denn gehen? Wohin? Ein Leben mit Arbeit und Mühe wie ein Pferd? Oder ein Leben im Schmutz der Sünde? Das ist doch alles nichts, und am Ende steht der Tod in die Hölle. Und dann fällt sein Blick auf Jesus. Und dann ist ihm eins ganz gewiss. Es lohnt sich überhaupt nur ein Leben, das mit Jesus gelebt wird. Und da sagt er, Herr Jesus, wohin sollen wir denn gehen? Ist doch alles Bruch. Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, hören Sie die Gewissheit, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bei dir bleiben wir. Meine Freunde, so kommt man zur Gewissheit. Man schaut die Lebenswege an und erkennt, Jesus ist die einzige Chance für uns. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch solche strahlende Gewissheit bekommen. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So, und nun wollen wir aufschlagen das Lied Nummer 10. Darf ich vorher sagen, das Opfer am Ausgang ist bestimmt für die Essener Jugendarbeit. Die Leute, die auf den Zug müssen, die werden gebeten, jetzt während dieses Liedes die Kirche zu verlassen, nur die auf den Zug müssen, damit sie ihn rechtzeitig kriegen. Lied 10, Vers 3 und den letzten Vers. Der Grund, da ich mich gründe und mein Herz geht in Sprüngen. nun muss ich Ihnen noch ein paar Sachen bekannt geben. Morgen früh habe ich hier um 9:30 den Gottesdienst. Ja, nun wollen wir noch Menschen sitzen bleiben, nicht? Morgen früh habe ich um 9:30 den Gottesdienst. Sie werden gebeten, die Liederbretter liegen zu lassen. Lassen die Liederbretter auf den Bänken liegen, bitte. Morgen Nachmittag um 16 Uhr haben wir eine Jugendversammlung. Bitte laden Sie alles junge Volk herzlich dazu ein. Wird von meinen Essener Jungens gestaltet. Das Ob und morgen Abend haben wir letzten Vortrag über das Thema Weiterwursteln oder Leben. Laden Sie noch mal kräftig dazu ein, nicht? Und das Opfer am Ausgang ist bestimmt für meine Essener Jugendarbeit. Bitte beachten Sie den Büchertisch. Darf ich Ihnen mal darauf hinweisen, auf das Buch Magier, Zöllner, Jünger, in dem ich einige meiner kurzen Predigten, die ich in Essener großen Gemeinde halten durfte, zusammengestellt habe. Nach dem Schlussgebet singen wir stehend Lob 15, Vers 3. Aus dem Liederblatt, 15, Vers 3. Lob, Ehre und Preis sei Gott. Lassen Sie uns beten.